HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Uwe Bernd. Guten Abend.
Haben wir Serienjunkies hier? Wer ballert sich mit Serien weg?
Ich habe die erste Staffel angefangen unter der Woche. Und am Wochenende ging es dann so mördermäßig ab, tatsächlich, dass ich 3 Staffeln am Stück gucken musste.
Serienjunkie, Serienjunkie.
Wir lieben die Serien, wir haben die komplette Kontrolle über unser Leben verloren.
The audience has spoken. They want stories. They're dying for them.
Das Publikum hat gesprochen. Sie wollen Geschichten. Sie lechzen danach. Alles, was wir tun müssen, ist ihnen die Geschichten zu geben.
And all we have to do is give it to them.
Serienjunkie, Serienjunkie.
Ich finde Serienjunkie eigentlich ein super Name, weil ich sehe es als mein Job, dass ich den Junkies den Stoff liefere. Und ich muss dafür sorgen, dass der Stoff so rein und qualitativ hochwertig wie möglich ist, damit sie davon in Anführungsstrichen abhängig werden.
Eine Folge noch, eine Folge noch.
Serienjunkie, Serienjunkie.
Menschen werden gleichsam hineingezogen und hineingesogen, haben dann das Gefühl, sie können überhaupt nicht aufhören.
Alter, 3.49 Uhr.
Once you get click and watch, you get addicted to the episodic television.
Wenn sie erst einmal alles auf Klick abrufen können, werden sie süchtig. Starten sie eine Serie wie Breaking Bad nicht ohne ein paar freie Tage. Wenn sie mal angefangen haben, schauen sie immer weiter. Das wird ihre Produktivität ruinieren.
It'll ruin your productivity.
Na komm, eine noch.
Serienjunkie, Serienjunkie.
Bitte gestatten Sie mir zu Beginn eine private Frage. Na, heute Abend schon was vor? Oder würden Sie mir etwa auch einen Korb geben mit der klaren Ansage, heute geht gar nicht, Alter, denn heute muss ich natürlich Game of Thrones gucken. Die 8. und letzte Staffel dieser spektakulären Fantasy-Serie steuert gerade ihrem Höhepunkt entgegen. Sie ist in der Fangemeinde inzwischen hoch umstritten. Für die einen bleibt sie Kult, für die anderen ist die Serie inzwischen viel zu kommerziell geworden. Aber sie gucken sie trotzdem. Weltweit angeblich etwa 150 Millionen Menschen. Das können wir nicht so einfach ignorieren. Wer beim Stichwort Serie also hochnäsig lächelt, weil er nur so an die Drombusch denkt oder an die Schwarzwaldklinik, der ist wirklich nicht mehr up to date. Serien müssen nicht mehr seicht und unpolitisch sein. Viele sind aufwendig produziert und mit Starbesetzung. Serien boomen, nicht nur mit den großen Streamingdiensten wie Netflix oder Amazon Prime. Auch im deutschen Fernsehen will man mithalten, zum Beispiel mit Hochglanzproduktionen wie Babylon Berlin. Nur noch eine Folge Suchtfaktor Serie, so heißt unsere Sendung heute. Denn der Serienhype hat unsere Sehverhalten verändert. Sind Serien das neue Kino? Ersetzen sie vielleicht sogar den Gesellschaftsroman? Warum machen sie so viele Menschen süchtig? Wenn jemand die ganze Nacht lang eine Folge nach der anderen guckt, dann nennt man das inzwischen Binge-Watching oder Koma-Glotzen. Also müssen wir uns diesem Suchtmittel jetzt mal ganz vorsichtig annähern. Mariska Lief mit ein paar Beispielen für den aktuellen Serienhype.
Tassen, Fußmatten, Videospiele und eine H&M-T-Shirt-Kollektion. Serien wie Stranger Things, Game of Thrones oder 13 Reasons Why haben einen internationalen Hype. Ein Hype, der längst über das bloße Konsumieren der Serien hinausgeht. In Online-Plattformen wie Reddit und Twitter rätselt die Fangemeinde über den Ausgang einer nächsten Folge, diskutiert die schauspielerische und dramaturgische Leistung oder kritisiert zum Beispiel fehlenden Feminismus bei Game of Thrones. Es scheint, als wäre fast die ganze Welt in den Bann der Serien gezogen. Die Serie Stranger Things wurde innerhalb von nur einem Wochenende über 15 Millionen Mal angeschaut. Und das sind nur die geschätzten Zahlen für die USA.
Da kommt etwas. Etwas Bluthungriges.
Was ist es?
Der Demogorgon!
Mann! Wir sind geliefert!
4 junge Teenager spielen Dungeon and Dragon. Nachdem sich der junge Will verabschiedet, fährt er mit seinem Fahrrad auf dem Heimweg durch einen Wald. Doch dort trifft er auf eine außerirdische Gestalt und verschwindet spurlos.
Will! Lasst uns lieber zurückgehen, Leute!
Hört ihr das? Das ist nicht Will.
Die Serie spielt im Jahr 1983 und typisch 80er ist hier alles. Die Mode, die Möbel, die Autos, der psychedelische Popsound, der aus dem Walkie-Talkie dringt. Stranger Things ist eine Teenager-Horrorserie. Die Geschichte erinnert an die Bücher von Stephen King und die Filme von Steven Spielberg. Der Vintage-Look, die jungen Schauspieler, der Witz in den Dialogen und gleichzeitig das Unheimliche erzeugen die eindringliche Atmosphäre der Serie. Die Faszination von einer anderen Welt, in denen Aliens und Drachen leben, mag ein Erfolgsgarant der neuen Serien sein. Nun setzen aber immer mehr Streamingdienste auf Inhalte, die alltägliche Probleme zeigen oder Konflikte thematisieren, die in der Öffentlichkeit oft verschwiegen werden.
Hey, hier ist Hannah. Hannah Baker. Mach's dir gemütlich, denn ich werde dir jetzt die Geschichte meines Lebens erzählen. Genauer gesagt, warum mein Leben ein Ende fand. Und wenn du diese Kassetten hörst, dann bist du einer der Gründe dafür.
13 Reasons Why, auf Deutsch Tote Mädchen lügen nicht, ist so eine Serie. Sie erzählt die Geschichte eines Mädchens, das auf der Highschool gemobbt wird und schließlich Selbstmord begeht. Um die Serie wird weltweit heftig gestritten. Befürworter loben zum Beispiel den aufklärerischen Effekt über die Auswirkungen von Mobbing bei Teenagern. Die Schauspielerin Kate Walsh spielt in der Serie die Mutter des toten Mädchens. Sie fordert sogar, die Serie zum Pflichtprogramm in Schulen zu machen. Psychologen warnen jedoch ausdrücklich vor einem Nachahmungseffekt. Die Macher hingegen erklären ihr Werk zu einem wichtigen Diskussionsbeitrag. Viele der neuen Serien transportieren Tabuthemen in dem Mainstream, in dem sie Konflikte der heutigen Zeit popkulturell verarbeiten.
Dear white people, having a black vibrator does not count as an interracial relationship.
When you ask someone who looks ethnically different,
what are you?
The answer is usually a person about to slap the shit out of you.
Die Serie Dear White People zum Beispiel thematisiert alltägliche Rassenkonflikte in Colleges in den USA und sie erzählt diese Geschichten aus den Perspektiven von schwarzen Studenten. In der Serie Transparent outet sich wiederum ein 50-jähriger jüdischer Familienvater als transsexuell und lebt forthin als Frau. Und die Serie Black Earth Rising versucht, den Genozid in Ruanda aufzuarbeiten. Diese Serien gehören zwar in die Genres Komödien oder Thriller, trotzdem werden gesellschaftliche Werte vermittelt. Das gelingt nicht immer, denn die meisten Seriencharaktere sind doch auch nur Stereotypen. Aber die Serien schaffen neue Perspektiven auf die unterschiedlichen gesellschaftlichen Facetten, vor allem für diejenigen der Streamingdienst-Generation.
Tja, und wer noch nicht zu dieser Streaming-Dienst-Generation gehört, was wird aus dem? Das ist ja keine Frage der Geburt. Ulrich Sonnenschein ist unser Filmkritiker bei hr2 Kultur. Als er geboren wurde, gab es Netflix noch nicht. Wie ist das für Sie? Film ist die hohe Kunst. Und was ist eine Serie? Nehmen Sie die als Kritiker ernst?
Sicher, denn ich bin ja die Generation, die große Filmklassiker eigentlich nur im Fernsehen sehen konnte. Fernsehen war sozusagen das Medium, in das ich hineingeboren wurde. Und irgendwann gab es eben auch mal große Filmregisseure wie David Lynch, der mit seiner Serie Twin Peaks so etwas geschaffen hat wie den Prototyp dessen, was wir heute auf den Streamingdiensten abrufen können. Es war eine merkwürdige Serie über ein Verschwinden einer gewissen Laura Palmer. Bis zur Mitte dieser Serie oder zumindest der ersten Staffel wusste man gar nicht, worum es überhaupt geht. Also es war genauso verrätselt wie die Filme von David Lynch. Und trotzdem hat es ein serielles Prinzip hoffähig gemacht, was Filmregisseure dann eben auch fürs Fernsehen begeistert hat. Dass dann nach Twin Peaks eine relative Lücke entstand, bis dann große Serien wie The Wire, Mad Men, Downton Abbey oder eben Breaking Bad, was ja wahrscheinlich jeder von uns schon mal gehört oder auch Teile gesehen hat, kamen. Das wiederum ist das Rätsel der Vorreiterschaft und ich glaube, die Lösung liegt darin, dass es eben irgendwann Streamingdienste gab.
Was macht für Sie eine richtig gute Serie aus?
Eine richtig gute Serie hat zwei verschiedene Schleifen. Die eine ist eine sehr große, die sich über verschiedene Folgen oder sogar über verschiedene Staffeln, wie bei Game of Thrones, hinziehen kann, der man zu folgen gewillt ist und die sich entwickelt. Und die kleinen Schlaufen, die sozusagen jede einzelne Folge bestimmen und einzahlen auf das große Ganze. Das ist eine wirklich gelungene Serie, wo man dabei bleibt im Moment der Spannung und weiter sich sehnt auf das Ende hin. Und wir sehen an der Gefolgschaft von Game of Thrones, dass das funktionieren kann.
Beliebig lange? Kann das endlos so weitergehen, sowas?
Nichts kann endlos weitergehen, auch eine Serie nicht. Im Gegenteil, ich muss auch feststellen, dass ich bei vielen der von mir gerade erwähnten Serien, Big, The Wire, Mad Men, irgendwann ausgestiegen bin, ja, weil es begann eben nicht mehr einzuzahlen auf das große Ganze. Und das Ende wurde mir immer egaler. Und die einzelnen Folgen wiederholten sich in ihrer Struktur und in ihrer Erzählweise. Und dann Ist es aber auch kein Problem, weil wenn man aus der einen Serie aussteigt, das ist wie am Hauptbahnhof, wartet schon die nächste.
Also es gibt so verschiedene Begriffe, die Serie, die Sitcom, die Seifenoper. Ich dachte immer, das ist mehr oder weniger dasselbe. Wenn man so das alte Fernsehen geguckt hat, ist es aber nicht.
Ganz und gar nicht. Die Sitcom, wie der Name schon sagt, ist eine Komödie, die auf Situationskomik aufbaut. Da werden meistens Lacher eingeblendet, damit man auch weiß, wann man zu lachen hat, die überhaupt keinen großen Überbau hat, sondern da geht es nur um den Moment, nicht mal mehr um die einzelne Folge. Die Soap Opera, die hat schon noch etwas dieses Langlebigere, da will man wissen, wie entwickeln sich die Figuren, aber sie hat kein definiertes Ziel. Die könnte im Prinzip laufen und laufen und laufen, bis die Figuren von alleine sterben. Die gute Serie ist ein Konzept und hat einen Anfang und ein Ende und erzählt dieses in epischer Breite und ist im Vergleich quasi der Roman des bildhaften Erzählens, wogegen der Kinofilm dann die Kurzgeschichte.
Also Sie haben Game of Thrones gerade als Beispiel für eine gelungene Serie bezeichnet. Gehören Sie auch zu den Leuten, die heute Abend sich nicht verabreden, weil sie unbedingt wissen müssen, wie es weitergeht?
Nein, da gehöre ich nicht zu, denn ich habe ein anderes Prinzip beim Seriengucken. Ich bin ein großer Fan der Unabhängigkeit und auch des, na, sagen wir ruhig, Binge-Watching. Ich möchte, dass diese Staffel zu Ende ist, bevor ich anfange, sie zu gucken. Ich meide auch den Kontakt mit allen Leuten, die sie gerade gucken, damit ja mir niemand erzählt, was gerade passiert. Und wenn dann alle 6 Folgen da sind, dann habe ich die irgendwo auf einem Medium, wo ich sie mir dann angucken kann, in meiner Zeit und in meiner Form.
Weil Sie so ungeduldig sind. Warum müssen Sie das auf einmal gucken?
Nicht, weil ich ungeduldig bin, sondern weil ich selbst bestimmen möchte, wann ich aussteige und wann ich weitermache. Niemand erzählt mir bei einem Roman, wann ich aufzuhören habe, wann ich ein Kapitel zuschlage und das nächste anfange. Und so gehe ich auch mit den Serien um. Insofern ist die Zeitautorität, die mir da gegeben wird, ein ungeheures Plus. Und das wiederum auch ein Erfolg der Streamingdienste.
HR2 Filmkritiker Ulrich Sonnenschein, vielen Dank. Kommen wir nochmal zu Game of Thrones. Worum geht es dabei eigentlich? Die literarische Vorlage dafür ist ein wahres Mammutwerk. Ein Lied von Eis und Feuer. Der Autor ist George R. R. Martin. 12 dicke, dicke Bände. Wir hören ein paar Ausschnitte daraus. Eine der wichtigsten Figuren im Kampf um den Thron von Westeros ist Daenerys Targaryen. Sie ist die letzte Überlebende eines alten Herrschaftshauses, das einen Teil seiner Macht den Drachen verdankte. Wir treffen Daenerys bei der Geburt eines ihrer Drachen.
Sie hörte ein Bersten, das Geräusch von brechendem Stein. Die Plattform aus Holz und Büschen und Gras neigte sich und brach in sich zusammen. Stücke von brennendem Holz glitten zu ihr hinab und Dany stand in einem Regen aus Asche und Funken. Und noch etwas stürzte herab, sprang und rollte und landete vor ihren Füßen. Ein Stück von rundem Stein, hell und goldgeädert, geborsten und qualmend. Das Tosen erfüllte die Welt, doch hörte Dany durch die Feuersbrunst, dass Frauen kreischten und Kinder vor Erstaunen schrien. Nur mit dem Tod kann man für das Leben bezahlen. Und dann hörte man ein zweites Bersten, laut und scharf wie Donner. Und der Qualm rührte sich und wirbelte um sie, und der Scheiterhaufen bewegte sich. Die Scheite explodierten, als das Feuer ihre geheimen Herzen berührte. Sie hörte das Schreien verängstigter Pferde und die Stimmen der Dothraki, die von Angst und Entsetzen kündeten. Und Ser Jorah rief ihren Namen und fluchte. »Nein«, wollte sie ihm zurufen. »Nein, mein guter Ritter, fürchtet nicht um mich. Das Feuer ist mein. Ich bin Daenerys Sturmtochter, Tochter der Drachen, Braut der Drachen, Mutter von Drachen. Versteht ihr denn nicht? Seht ihr denn nicht?« Mit einem Stoß von Rauch und Flammen, der 30 Meter in den Himmel reichte, fiel der Scheiterhaufen zusammen und stürzte um sie. Furchtlos trat Dany in den Feuersturm und rief nach ihren Kindern. Das dritte Bersten war laut und scharf, als sollte die Welt zerbrechen. Nachdem das Feuer endlich erstorben war und der Boden kühl genug, um darauf zu gehen, fand Ser Jorah sie inmitten der Asche, umgeben von schwarzen Scheiten, Resten glühender Ulme und verbrannter Knochen von Mann und Frau und Hengst. Sie war nackt, rußbedeckt, ihre Kleider zu Asche verfallen, ihr hübsches Haar gänzlich versenkt. Doch war sie unverletzt.
HR2 HR2 Kultur, der Tag, nur noch eine Folge Suchtfaktor Serie. Das ist ein globales Phänomen. Die Serienlandschaft verändert sich inzwischen natürlich auch in Deutschland. Und die Fans sagen, sie verändert sich zum Guten. Serie ist eben nicht gleich Seifenoper. Thiemenglatt gibt uns mal einen Überblick über die deutsche Serienlandschaft.
Bei Serien aus Deutschland denken viele sofort an sie. Mutter Beimer, Sonntagabend, Lindenstraße. Es gibt wenig vergleichbare Konstanten in der deutschen Fernsehgeschichte. Denn mit der Lindenstraße erfand Hans Geißendörfer nicht nur die erste deutsche Seifenoper, er schuf auch ein kleines Stück der nationalen Volksseele. 1985 gestartet, erreichte die Lindenstraße in der Spitze mehr als 10 Millionen Zuschauer. Eine Zahl, über die die erfolgreichste deutsche Serie allerdings nur müde lächeln kann. Knapp 28 Millionen Menschen. Und damit die höchste Zuschauerzahl, die in Deutschland jemals für eine fiktive Sendung gemessen wurde, machen die Schwarzwaldklinik noch heute zum Rekordhalter unter den deutschen Serien. Dafür brauchte man nicht viel mehr als eine malerische Kulisse, einen gut aussehenden Chefarzt und eine freche Oberschwester. 5 Jahre lief die Schwarzwaldklinik und wurde gerne als Kitsch abgetan und von der Kritik in der Luft zerrissen. Etwas, was man einer anderen deutschen Erfolgsserie vermutlich nie vorwerfen würde. Ja, auch er ist irgendwie eine Serie, wenn auch nicht im klassischen Sinne. Mit seinen fast 50 Jahren ist der Tatort sicher die bekannteste deutsche Fernsehreihe. Dank der wiederkehrenden Charaktere und der wöchentlichen Ausstrahlung erfüllt er aber auch Merkmale des seriellen Erzählens. Da der Tatort aber keine lineare Geschichte erzählt, sondern viele einzelne Episoden, gelingt ihm etwas, was klassische Serien nicht leisten können. Der Tatort erfindet sich ständig neu. Andere Serien müssen dies hingegen so gut es geht vermeiden.
Ich sehe ihm mein Herz, sehe gute Zeiten, schlechte Zeiten, ein Leben, das neu beginnt.
Sie zum Beispiel. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Die deutsche Daily Soap schlechthin. In den 90er Jahren schossen die täglichen Seifenopern wie Pilze aus dem Boden und machten aus der Fernsehunterhaltung eine Art Fließbandproduktion. Drama, Liebe und jeden Tag ein noch größeres Chaos sind das schlichte Narrativ dieser Serien. Und das im Falle von GZSZ inzwischen schon fast 7000 Folgen lang. Eine Art des Erzählens, die dem aktuellen Serientrend ziemlich widerspricht.
Zu Asche, zu Staub, dem Licht geraubt.
Der gegenwärtige Serienhype steht nämlich für klare und ausgiebige Erzählungen. Dramaturgische Tiefe und intensive Charakterentwicklung sind dabei ebenso wichtig wie der visuelle Hochglanz. Um dem gerecht zu werden, kam es in Deutschland sogar zu einer Koproduktion von öffentlich-rechtlichem Fernsehen und Pay-TV. ARD und Sky haben mit Babylon Berlin bewiesen, dass auch Deutschland modern seriell erzählen kann. Andere Produktionen wie Bad Banks, Dogs of Berlin oder Four Blocks unterstreichen diese Entwicklung. Wie weit das serielle Erzählen in Zukunft noch gehen könnte, zeigt heute schon die Webserie Druck von Funk. Jede Woche werden Szenen aus dem pubertären Alltag der Hauptfiguren auf YouTube veröffentlicht. Ohne Vorwarnung und genau zu dem Zeitpunkt des Geschehens. Findet also montags morgens eine Unterhaltung auf dem Schulhof statt, wird die Szene auch zur gleichen Zeit im Netz veröffentlicht. Parallel wird die Geschichte über fiktive Chatprotokolle und die Instagram- und Snapchat-Accounts der fiktionalen Charaktere digital weitererzählt. Für Serien in Deutschland ist also noch lange kein Ende in Sicht, selbst wenn mit der Lindenstraße vielleicht die deutscheste aller deutschen Serien in einem Jahr vom Sender geht.
Die deutsche Serie im Wandel der Zeiten. Einen Aspekt wollen wir jetzt noch mal ein bisschen vertiefen. Wir haben es gerade schon kurz gehört. Funk ist ein Online-Angebot für Jugendliche von ARD und ZDF. Da gibt es sehr viele innovative Projekte. Patrick Abele arbeitet bei Funk. Schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Worum geht es genau bei dieser Webserie Druck?
Druck ist eine Serie für 14- bis 20-Jährige. Entsprechend geht es natürlich da auch um die Themen, die in dieser Lebensphase wichtig sind. Sei es die erste große Liebe, Freundschaften, klar, mit allen Höhen und Tiefen. Leistungsdruck in der Gesellschaft, Outings, man wird erwachsen, also so ein bisschen auch das, die Abspaltung von der Familie, also tatsächlich so eine eigentlich mehr oder weniger recht klassische Coming-of-Age-Serie.
Das klingt ein bisschen so wie Lindenstraße in modern.
Es gibt aber tatsächlich ganz große Unterschiede. Und zwar, Druck soll sehr, sehr authentisch erzählt werden. Einfach komplett nah am Lebensgefühl der Zielgruppe sein. Und damit das auch passiert, also damit das wirklich möglichst realitätsnah ist, wurde beim Casting beispielsweise darauf geachtet, beziehungsweise auch dann bei der Rollenbesetzung, dass eben die Hobbys der ganzen Schauspieler auch mit integriert wurden. Also die Rollen wurden dann nochmal umgeschrieben. Und was auch besonders ist, die Erzählart und Weise, also wie sowas veröffentlicht wird. Bei Druck ist es eben so, es gibt nicht eine Folge pro Woche, sondern immer wieder bekomme ich Content. Immer wieder, wenn was passiert. Und zwar tatsächlich mehr oder weniger in Echtzeit. Also wenn morgens, am Montagmorgen auf dem Schulhof irgendwas passiert, um 9.17 Uhr, dann geht morgens um 9.17 Uhr bei YouTube beispielsweise ein Video online, weil das gerade da passiert ist. Und so bekomme ich praktisch immer wieder was von der Serie, auch auf Instagram oder auch auf WhatsApp. Das heißt, die Serie wird eben ganz, ganz anders distribuiert und zwar wirklich so der Plattformen gerecht, nämlich genauso wie unsere Userinnen und User Snapchat, Instagram oder eben auf YouTube nutzen.
Das heißt, man guckt es überhaupt gar nicht mehr vor dem Fernseher, sondern komplett nur noch mit dem Handy.
Genau, also der Großteil unserer Userinnen und User schaut tatsächlich diese Serie mit dem Handy. Es gibt dann am Ende der Woche nochmal so eine Zusammenfassung der Folge, aber das wirklich Spannende sind tatsächlich so diese Elemente, die eben immer wieder passieren. Und es ist definitiv so, dass sich das User-Verhalten und Userinnen-Verhalten da verändert hat und dass es tatsächlich diese Erzählformen ganz, ganz spannend machen für Serien, für neu entwickelte Serien. Wir haben noch eine andere Serie, Ayan Serafina, da ist es tatsächlich ähnlich. Auch da erzählen wir in Echtzeit, da drehen und produzieren wir sogar in Echtzeit. Also bei Druck darf man sich das schon so vorstellen, dass wir einen gewissen Vorlauf haben. Bei einem Serafina, das ist eine Snapchat-Serie, da ist es ein junges Mädchen, die auch erwachsen wird, die produziert das Ganze live. Also tatsächlich auf Instagram, da gibt es auch Drehbücher, aber mehr oder weniger eigentlich die Rahmenhandlung vorgeben und den Rest spielen die Darstellerinnen live. Und das wird dann tatsächlich auch direkt in Echtzeit ausgestrahlt.
Ausgestrahlt in Anführungsstrichen, also bei Instagram hochgeladen oder bei YouTube. Kapieren dann die Nutzer überhaupt, dass das fiktional ist oder denken die, es gibt diese Serafina wirklich? Wissen sie, dass es eine Schauspielerin ist?
Sowohl als auch. Also es gibt ganz, ganz viele Userinnen und User, die das erstmal nicht verstehen. Also wenn es Nachfragen gibt, klären wir das natürlich auch auf. Aber das lassen wir natürlich auch bewusst so, ich sag jetzt mal, ein bisschen im Graubereich, beziehungsweise lassen wir es ein bisschen im Unklaren, weil das natürlich auch so die Spannung ausmacht. Wir merken das ganz arg. Also Serafina hatte beispielsweise, musste ihre Freundin aus einer Sekte retten und musste dafür was herausfinden. Und die hat die Userin live auf Instagram dann mitgenommen. Also die Serie findet unter anderem auch auf Instagram statt. Und das heißt, die Userinnen und User konnten sich live bei einer Suche beteiligen und konnten ihr helfen. Und da wird natürlich, steht dann auch mal in den Kommentaren, ja, das Ganze ist doch hier fiktional, wisst ihr, das müsst ihr doch wissen, ihr könnt euch doch da jetzt nicht so aufregen, hängt euch doch da nicht so rein und dann schreiben auch ganz viele Userinnen und User, hier, das wissen wir doch, aber das macht ja genau diesen Reiz aus. Ich kann wirklich live was mit der Darstellerin erleben, sie geht auch drauf ein, was die Userinnen und User wollen und das ist natürlich tatsächlich eine komplett neue Form der Erzählweise, weil wir wirklich im Dialog sind und wirklich im Austausch und wir das Drehbuch, also die Rahmenhandlung eben anpassen, je nachdem, was die Userinnen und User auch wollen.
Wie ist denn die Resonanz der Userinnen und User, wie Sie sagen?
Sehr, sehr hoch. Also gerade nochmal kurz auch, um auf Druck zurückzukommen, die Folgen sind ständig in den YouTube-Trends. Bei Serafina hatten wir jetzt bis zu 250.000 Userinnen und User mit einem einzigen Snap erreicht. Und das ist schon der Wahnsinn. Wir merken es auch nach wie vor. Und das ist ja auch das Tolle an den Serien, bekommen wir auch das Feedback, dass es tatsächlich vielen Userinnen und Usern auch hilft. Weil es sind natürlich auch klassische Themen. Ne? Wir hatten es ja gerade, die große Liebe, Trennungen, Schmerz, wenn man enttäuscht wird, wenn man eifersüchtig ist. Das sind natürlich Themen, die jeder kennt. Und die wurden bestimmt auch, Sie hatten es vorhin angesprochen, in der Lindenstraße schon mal erzählt, aber eben nicht so, wie wir es erzählen, nicht so nah an der Zielgruppe dran, nicht so direkt im Austausch mit der Zielgruppe. Und das merken wir, dass wir da einen Nerv treffen, beziehungsweise dass das diese neue Form der Erzählweise da ganz, ganz viel ausmacht. Und tatsächlich passen wir uns ein bisschen mit der Art und Weise, wie wir es erzählen, der Lebenswelt der Zielgruppe an. Und das ist schon sehr, sehr spannend für die Serie.
Das war Patrick Aberle von Funk, dem Online-Angebot für Jugendliche von ARD und ZDF. Vielen Dank. Wie genau entsteht nun so ein Serienkonzept? Wir wollen mal einen Drehbuchautor zu Wort kommen lassen. Hanno Hackfort, er hat unter anderem mitgeschrieben bei so Serien wie Soko Leipzig, Soko Potsdam und vor allem, er hat die Kultserie Vier Blocks entwickelt. Die erste Staffel hat ja sogar den Grimme-Preis bekommen. In diesem Jahr soll die dritte und letzte Staffel laufen. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Sie sind ja nicht als Serienautor auf die Welt gekommen. Für Ihren ersten Kinofilm haben Sie einen Preis bekommen, das war Junimond. Wie sind Sie dann als hoffnungsvoller Kinoautor zur Serie gekommen?
Ja, es war eigentlich zwangsweise, hat sich das ergeben. Also ich habe einen Junimond geschrieben, habe den noch inszeniert, habe danach 92 Minuten geschrieben fürs ZDF und dann wurde das mit der Auftragslage ein bisschen mau und das Geld ein wenig knapp und so war ich nicht gezwungen, halt was anderes zu machen und bekam dann das Angebot für eine tägliche Serie, für Sat.1 war das damals, zu schreiben. Und dieses Angebot habe ich dann schweren Herzens annehmen müssen. Weil das war nicht besonders anerkannt, damals für Serie zu schreiben. Das kam mir persönlich wie ein künstlerischer Abstieg vor. Rückblickend muss ich betrachten, es war das allerbeste, was mir passieren konnte. Und ich würde jedem Autor, der Serien schreiben möchte, raten, eine Zeit lang in einer täglichen Serie zu arbeiten oder auch in so einer industriell gefertigten Serie, wo es ganz klare Deadlines gibt und wo wirklich hintereinander wegproduziert wird, zu schreiben, weil da lernt man wirklich sein Handwerk.
Was haben Sie bei dieser Fließbandarbeit gelernt?
Zum einen tatsächlich so grundlegende handwerkliche Dinge, also wie baut man Plot? Da gibt es natürlich Möglichkeiten handwerklicher Art, wie man Plot vorantreiben kann, ohne dass es nachher unbedingt so aussieht, dass da Teile aus dem Baukasten zusammengesetzt worden sind. Zum anderen, bei diesen täglichen Serien war der ganz große Vorteil, dass man sehr schnell gesehen hat, wie das, was man sich da ausgedacht hat, beim Publikum angekommen ist. Also es ist ja ein relativ kurzer Zeitraum zwischen der Entwicklung des Buches. Man wird recht schnell gedreht und dann auch recht schnell ausgestrahlt. Und man kann sehr schnell dann sehen, was hat das Ding für eine Quote. Und bei diesen täglichen Serien ist es ja so, gibt es eine große Fanbase und man kann dann immer ganz schnell sehen, das mochten die Fans, das mochten sie nicht, das ist gut angekommen, das ist schlecht angekommen. Das war das eine und das andere war die fruchtbare Zusammenarbeit in einem Team. Also als Spielfilmautor sitzt man ja in der Regel alleine zu Hause am Schreibtisch. Und so Serien werden in Gemeinschaft entwickelt, in dem, was man heute so auf Neudeutsch Writers Room nennt. Also wir saßen dort zwischen fünf und acht Leute halt zusammen und haben uns die Geschichten ausgedacht und diese Geschichten geplottet. Und das war eine gute Erfahrung, das zu lernen, das auch unter Druck zu lernen.
Aber inzwischen haben Sie es ja gar nicht mehr nötig, auf den Drehbuchstrich zu gehen, eine tägliche Serie.
Nein, nötig habe ich es im Moment Gott sei Dank nicht, nein.
Gott sei Dank, sagen Sie jetzt also doch. Also Sie sind auch froh, dass diese Zeit vorbei ist?
Ja, mein Gott, man wird ja auch älter und irgendwie der Wunsch, die eigenen Sachen zu erzählen, ist natürlich, der wächst dann auch. Und wenn man das dann einmal gemacht hat, wenn man einmal von dem leckeren Kuchen gekostet hat, dann ist das natürlich was Feines. Trotzdem muss man sich auch gewahr sein, dass auch immer ganz, ganz viel Glück dazu gehört. Und so schnell wie das kommt, kann das auch wieder vorbei sein. Und insofern bin ich jetzt froh, dass das gerade so ist. Und darum sage ich Gott sei Dank gerade, ja.
Sie sind gut im Geschäft. Angenommen, Sie haben zwei Angebote, einen Kinofilm und eine Serie. Was machen Sie?
Kann ich so pauschal gar nicht sagen. Tatsächlich arbeite ich grundsätzlich mit meinen beiden Kollegen Richard Kropf und Bob Konrad zusammen, mit denen ich auch die Vier Blocks zusammen entwickelt habe und die Soko Potsdam. Tatsächlich arbeiten wir gerade an mehreren Serienprojekten gleichzeitig, die wir entwickeln. Und ich arbeite aber auch gleichzeitig noch an einem Kinoprojekt mit einem anderen Autoren zusammen. Und es kommt halt sehr stark auf das Projekt an und fasziniert mich das, was es da zu erzählen gibt, fasziniert mich das Thema, faszinieren mich die Figuren, inwieweit ist das eine Herausforderung und da kommen halt viele Dinge zusammen. Also pauschal könnte ich das gar nicht sagen. In der Regel ist es so, dass uns die seriellen Stoffe im Moment sehr viel mehr reizen. Wenn ich von Serie spreche, spreche ich von horizontal erzählter Dramaserie. Jetzt also nicht so die Procedurals, wo jede Woche eine eigene Geschichte erzählt wird, sondern wo über 6, 8, 10 Folgen pro Staffel halt ein großer Bogen erzählt wird.
Was ist das Lukrativere?
Das Lukrativere ist mit Sicherheit, in einer täglichen Serie zu arbeiten.
Was gucken Sie, wenn Sie abends zu Hause auf dem Sofa sitzen?
Jetzt schäme ich mich.
Bitteschön, jetzt will ich es wissen.
Weil meine Kollegen sagen immer, hast du die schon gesehen, hast du die Serie schon gesehen, hast du die Serie schon gesehen. Ich gucke tatsächlich relativ wenig Serien im Moment, weil mich nur noch relativ wenig so vom Hocker reißt. Also vieles gucke ich so an und denke, ja, ist ganz nett, ist ganz gut gemacht, aber es hält mich doch nicht fest. Was mich seit Folge 1, Staffel 1 festhält, und heute Abend freue ich mich auch schon wieder darauf, ist Game of Thrones. Nichts Neues, nichts Besonderes. Das Letzte, was ich wirklich hintereinander weggeguckt habe mit ganz großer Begeisterung, war Killing Eve, die auch jetzt gestern Abend in England einen BAFTA bekommen haben. Also eine großartige Serie, wie ich finde.
Das war der Drehbuchautor Hanno Hackford. Vielen Dank. Heute Abend also die vorletzte Folge von Game of Thrones, der Serie, die auf George R. R. Martins Romanreihe Das Lied von Eis und Feuer beruht. Wenden wir uns nochmal dieser Geschichte zu. Daenerys Targaryen, inzwischen sind ihre drei Drachen herangewachsen. Was ihr noch fehlt, in dem Kampf um den Thron ziehen zu können, ist ein Heer. Dazu befreit sie Sklaven, die Unbefleckten, die sie erstmal von einem brutalen Händler kaufen muss.
Dany reichte dem Sklavenhändler das Ende von Drogons Kette. Im Gegenzug hielt er ihr die Peitsche entgegen. Der Griff war aus schwarzem Drachenknochen gefertigt und mit auserlesenen Schnitzereien und Goldintarsien überzogen. 9 lange, dünne Lederschnüre hingen daran und am Ende eines jeden war eine vergoldete Kralle befestigt. Der Goldknauf stellte einen Frauenkopf mit spitzen Zähnen aus Elfenbein dar. Die Finger der Harpyie, nannte Krasnys diese Geißel. Dany drehte die Peitsche in der Hand. Ein so leichtes Ding, das solches Gewicht hat. Ist der Handel damit abgeschlossen? Gehören sie mir? Der Handel ist abgeschlossen, stimmte er zu und riss kräftig an der Kette, um Drogon von der Sänfte zu ziehen. Rauch stob grau aus seinem offenen Maul auf und sein langer Hals krümmte und streckte sich, wenn er nach den Gesichtern der Sklavenhändler schnappte. Er will nicht mitkommen, sagte Krasnys. Dafür gibt es einen Grund. Ein Drache ist kein Sklave. Und Dany schlug dem Sklavenhändler mit aller Wucht die Peitsche ins Gesicht. Krasnys schrie auf und taumelte zurück. Das Blut rann ihm rot über die Wangen in den parfümierten Bart. Die Finger der Harpyie hatten ihm mit einem einzigen Hieb das halbe Gesicht zerfetzt. Aber sie nahm sich nicht die Zeit, die Wunde zu betrachten. Drogon, rief sie laut und klar und hatte alle Furcht vergessen. Der schwarze Drache breitete die Schwingen aus und brüllte.
Nur noch eine Folge Suchtfaktor Serie. Und wir schauen uns noch ein anderes Land an, in dem die Serien jetzt boomen. Im spanischen Sprachraum kennt man ja schon seit Jahrzehnten die Telenovelas. Meistens sind das seichte Sitcoms mit sehr viel Herzschmerz, oft kitschig produziert, zum Beispiel in Brasilien. Aber es gibt inzwischen auch viel Neues. In Spanien zum Beispiel ist die Entwicklung ähnlich wie in Deutschland. Auch dort kommt der Markt durch die Streamingdienste ordentlich in Bewegung. Und das klingt dann zum Beispiel so.
Ich bin hier, weil ich dir ein Geschäft vorschlagen will. Einen Raubüberfall. Und zwar einen einzigartigen.
Niemand hatte bisher so ein Ding gedreht. Nicht in New York, nicht in London, nicht in Monte Carlo.
Und niemand hatte zuvor so eine Serie gedreht. Nicht in Madrid, nicht in Barcelona, nicht sonst wo in Spanien. Haus des Geldes, die Geschichte rund um eine Geiselnahme in der spanischen Banknotendruckerei. Wochenlang stand die Serie an der Spitze der Liste der meist gebingewatchten Serien. Sprich, wer frisch einstieg, der schaute fast zwanghaft direkt nach der ersten Folge eine oder mehrere weiter. Den großen Erfolg auch außerhalb Spaniens hat Netflix möglich gemacht, sagt Schauspieler Roberto García.
160 países simultaneamente viendo la serie. Sin Netflix no hubiéramos estado nosotros como estamos ahora, está claro.
In mehr als 100 Ländern gleichzeitig war die Serie zu sehen. Dabei war sie vom Fernsehsender Antena 3 ursprünglich nur für den heimischen Markt konzipiert worden, mit der Option, sie vielleicht in andere spanischsprachige Länder zu exportieren, so wie es schon immer war. Mit dem Erfolg von Haus des Geldes hat ein goldenes Zeitalter begonnen, sagt Regisseur Alex Rodrigo im Werkstattgespräch der Medienakademie CPA. Inzwischen exportiert Spanien zahlreiche Serien, und zwar nicht mehr nur in spanischsprachige Länder, sondern weltweit. Schon für Vis-a-vis und das Ministerium der Zeit hatte Netflix bei spanischen Fernsehsendern die Rechte gekauft. Vom Branchendienst Formula TV nach dem Erfolgsrezept gefragt, sagt Antena 3 Fiction-Chefin Sonia Martinez. Die Zuschauer schätzen heute gute Konzepte. Sie wollen gute Geschichten, die du auch gut erzählen musst. Lange waren spanische Serien in mehrfacher Hinsicht einfach gestrickt. Die neuen Produktionen sind aufwendig produziert, mit moderner Bildsprache. Die Stoffe versuchen auch nicht mehr krampfhaft, selbst noch die Landfrau in der abgelegenen Extremadura zu erreichen. Du fängst an, nicht mehr nur an das Fernsehpublikum zu denken, sagt Regisseur Alex Rodriguez. Bei Netflix gehst du in Richtung Autorenfilm. Und wenn die Serie in über 100 Ländern läuft, dann kannst du damit leben, einen Teil des spanischen Publikums zu verlieren. Die Produktionsbedingungen in Spanien sind hervorragend. Tolle Landschafts- und Stadtkulissen, großzügige Drehgenehmigungen. Kinoproduzenten wissen das schon lange zu schätzen. Dazu kommt, es gibt jede Menge qualifizierte Fachkräfte. Von hervorragenden Schauspielern über kreative Kameraleute und Regisseure bis zu Top-Visagisten und Stylisten. Dabei sind die Löhne niedrig bis sehr niedrig, Folge der Finanzkrise und der Arbeitsmarktreformen. Netflix nimmt das gerne mit und kauft nicht nur in Spanien ein, sondern produziert inzwischen selbst dort.
Für Frauen im Jahr 1928 schien Freiheit ein Ding der Unmöglichkeit zu sein. Die Gesellschaft sah in uns nur Hausfrauen und Mütter.
Willkommen in der neuen Hauptniederlassung der Compañía de Telefonía. Ich rufe alle Bewerberinnen für die Stellen als Telefonistin auf, sich in einer Reihe aufzustellen.
Die Telefonistinnen spielt zwar im Madrid der 20er Jahre, aber die Geschichte von sozialer Ungleichheit, Geschlechterkampf und Solidarität ist universell. Die vierte Staffel ist in Arbeit. Produziert wird sie 20 Kilometer nördlich von Madrid, in der sogenannten Ciudad de la Tele. Netflix hat dort auf gut 20.000 Quadratmetern Studios. Die einheimischen Produzenten versuchen, sich nicht abhängen zu lassen. Der Telefon- und Medienkonzern Telefonica betreibt eine eigene Streaming-Plattform und produziert dafür. Und Antena 3 will zu einer internationalen Marke werden. Regisseur Alex Rodrigo findet das richtig. Das zwingt einfach dazu, Top-Qualität zu liefern. Haus des Geldes hat Netflix gekauft, kaum waren die ersten Folgen in Spanien ausgestrahlt. Und weitere Erfolge sollen folgen. Das Zeug dazu haben die spanischen Produzenten. Arbeiten müssen sie höchstens noch an den Dankesreden, sollten sie weitere Emmy Awards bekommen.
We are very proud. Who has not dreamed to create your own money? Everybody. Thank you very much.
Reinhard Spiegelhauer über die erfolgsreichsten Serien aus Spanien. Ist das nun große Kunst? Welchen Wert haben diese vielen, vielen neuen Serien? Das bespreche ich mit der Literaturkritiker Insa Wilke. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Und die ganze Wahrheit ist, Literaturkritikerin und exzessive Serienguckerin? Wie passt denn das zusammen?
Das passt sehr gut zusammen, weil wenn man den ganzen Tag liest, dann möchte man natürlich abends irgendwann auch was anderes machen. Also ich muss sagen, früher habe ich dann auch gelesen, aber eben privat gelesen. Und in letzter Zeit oder seit ein paar Jahren schaue ich tatsächlich auch sehr, sehr gerne Serien.
Warum? Weil das eben ein Kontrast ist oder was lieben Sie an der Serie?
Beides, glaube ich. Also zum einen, es ist ein Kontrast, weil ich da natürlich auch Konsumentin sein darf. Das heißt, ich darf mich identifizieren, ich darf mich in die Erzählung hineinbegeben. Ich muss nicht ständig analysieren, was da passiert. Und gleichzeitig habe ich natürlich ein besonderes Vergnügen daran, weil man so toll merken kann, wie Erzählen funktioniert, wenn man diese Serien anschaut.
Also Sie können auch was lernen, wenn Sie eine Serie gucken?
Ja, klar. Also ich glaube, man kann sehr viel lernen über Erzählweisen, weil die ja ganz anders funktionieren. Also zum Beispiel The Wire funktioniert ganz anders als eine Serie wie die schwedische Borgen, in der man ganz viel über Politik auch erfahren kann. Oder meinetwegen auch sowas wie Good Wife, was ein bisschen schlichter gestrickt ist, was das filmische Erzählen angeht, aber wo das Episodische eben sehr gut funktioniert. Also die einzelnen Fälle spannend sind und gleichzeitig der große Bogen dieser Liebesgeschichte zwischen der Anwältin und ihrem Kollegen.
Also Gegensatz Literatur gleich niveauvoll, Serie gleich profan, der stimmt nicht mehr?
Nein, der stimmte, glaube ich, auch nie. Ich weiß gar nicht, ob es den überhaupt so gab. weil ja Film natürlich auch große Kunst ist und die Serie eben auch. Und es gab ja auch mal sowas wie Emergency Room, das war ja auch erzählerisch ganz anspruchsvoll. Und so ist das bei den heutigen Serien natürlich auch. Da gibt es ganz große Kunst, wie eben The Wire oder Breaking Bad oder auch etwas wie American Crime Story. All diese Serien, die sind sehr anspruchsvoll, sowohl was den Stoff angeht, als auch was die Form angeht. Es gibt natürlich auch die Ausrutscher nach unten und von denen gibt es inzwischen sehr viele. Und exzessive Serienguckerinnen wie ich haben es dann inzwischen ein bisschen schwer, weil man natürlich auch guten Stoff braucht, wenn man süchtig ist.
Was halten Sie von der These, die Serie ersetzt den Gegenwartsroman?
Nicht so viel. Ich glaube, das war am Anfang so, als diese HBO-Serien kamen. Da wurde auf einmal sehr viel über Serien gesprochen. Es wurden sehr viele Serien geschaut. Eigentlich glaube ich aber, wenn ein neues Medium oder eine neue Form auftritt, dann tritt die eher neben die anderen auf Dauer gesehen. Und die Literatur, um die mache ich mir nicht so große Sorgen, weil die natürlich etwas ganz anderes bietet. Also die Imagination, wenn man ein Buch liest, ist eine andere, als wenn man eine Serie schaut. Und ich glaube, diejenigen, die Literatur lesen, möchten darauf nicht verzichten. Die Frage ist, wie bringt man die Leute zum Literaturlesen? Das ist, glaube ich, das, was im Moment Leute, die mit Schülerinnen und Schülern zu tun haben, eher das, was sie umtreibt.
Haben Sie es schon mal so gehabt, dass Sie eine Serie geguckt haben und dann die literarische Vorlage dazu entdeckt haben? Oder ist es eher umgekehrt?
Weder noch, glaube ich. Also ich nehme tatsächlich Serien als ganz eigene Kunstform wahr und gehöre nicht zu denen, die tatsächlich jetzt bei Game of Thrones vorher das Buch oder nachher dann das Buch gelesen haben. Das ich glaube, so denke ich einfach nicht. Eine Serie gucke ich als Serie und bin dann nicht, vielleicht dann doch nicht so süchtig, dass ich dann auch alles drumherum wahrnehmen muss.
Der Klassiker ist ja so, dann zu sagen, ach, das Buch war doch viel schöner als die Verfilmung.
Nö, das glaube ich nicht. Also das stimmt natürlich bei vielen Literaturverfilmungen oder auch Adaptionen fürs Theater. Da denkt man dann immer, der Text ist besser, weil das Ausschnitte nimmt. Aber ich glaube, wenn es einer anderen Kunstform gelingt, etwas Eigenes draus zu machen, dann kann das genauso toll sein. Das Problem ist oft, wenn einfach jetzt zum Beispiel auf dem Theater ein Roman zusammengeschnitten wird und nichts mehr von der ursprünglichen Textur dieses anderen Kunstwerks in der Literatur übrig bleibt. Und ich glaube, das ist bei Film, Serie genauso.
Geben Sie uns noch einen Geheimtipp. Was müsste man gucken?
Was muss man gucken? Ich bin ja ein großer Fan von Deadwood. Das ist eine Serie, die gar nicht so viele Leute kennen, ein Western. Aber die haben so, so tolle Schauspieler und die Erzählung ist eigentlich wie ein Shakespeare-Drama. Also ganz tolle Schauspieler sind da. Und darauf kommt es natürlich beim Film auch an.
Sie erzählen so leidenschaftlich von Ihrer Liebe zu Serien. Könnten Sie sich vorstellen, umzuschulen von der Literaturkritikerin zur Serienkritikerin?
Nee, ich glaube nicht. Das lasse ich mir als Vergnügen.
Warum nicht?
Erstens muss ich sagen, mir macht es einfach wahnsinnig Spaß, mich mit Literatur zu beschäftigen. Und dafür braucht man sehr viel Zeit, weil Lesen auch Zeit kostet. Und ich glaube, dass man, wenn man Serienkritikerin sein will, da muss man schon auch noch ein filmwissenschaftliches Instrumentarium haben, das ich jetzt nicht habe. Also ich bin auf gewisse Weise da eben doch Dilettantin.
Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps.
Genau.
Serie ist Serie. Die Literaturkritikerin Insa Wilke, vielen Dank. Wir gönnen uns noch ein kleines Säppchen aus Das Lied von Eis und Feuer, die Vorlage von Games of Thrones. Ein Heer hat Daenerys Targaryen nun und jetzt dazu die drei Drachen, die quasi unbesiegbar machen, wenn sie ihr vollständig gehorchen und sie feuerspuckend durch die Lüfte tragen.
Daenerys Targaryen schwang sich auf den Rücken des Drachen, packte den Speer und riss ihn heraus. Die Spitze war halb geschmolzen und das Eisen glühte rot. Sie warf die Waffe zur Seite. Drogon wand sich unter ihr, seine Muskeln spannten sich, als er seine Kräfte sammelte. Sand schwirrte durch die Luft. Dany konnte nichts sehen, sie bekam keine Luft, sie konnte keinen klaren Gedanken fassen. Die schwarzen Schwingen knallten wie Donner und plötzlich blieb der blutrote Sand unter ihr zurück. Benommen schloss Dany die Augen. Als sie sie wieder öffnete, sah sie die Meereener unter sich durch einen Dunst aus Tränen und Staub, wie sie die Treppen hinauf und auf die Straße hinausliefen. Die Peitsche war immer noch in ihrer Hand. Sie gab Drogon damit einen Klaps auf den Hals und rief, »Höher!« Mit der anderen Hand klammerte sie sich an seinen Schuppen fest und suchte nach Halt. Drogons breite, schwarze Schwingen schlugen in die Luft. Dani spürte seine Hitze zwischen ihren Schenkeln. Ihr Herz fühlte sich an, als wollte es zerspringen. Ja, dachte sie, ja, jetzt, tu es, nimm mich, fliege.
Und wer nun der neue König oder die neue Königin von Westeros wird, das weiß die Weltöffentlichkeit am kommenden Montag. Dann nämlich gibt es die letzte Folge von Game of Thrones und das Ende ist sowas von geheim. Das weiß offenbar niemand weltweit. Aber wenn man das wissen will, muss man erstmal ein Abo haben des Bezahlsenders Sky. Erst später wird es dann auf diversen Streaming-Diensten zu finden sein. Vielleicht auch mal bei Netflix. Auch die kaufen ja solche Produktionen gerne auf. Streaming-Dienste sind die Zukunft, könnte man auf den ersten Blick denken, eben weil man keine Fernsehzeitung mehr braucht. Man guckt das, was man will und vor allem, wann man will. Nur so ganz so glänzend, wie man glaubt, steht zum Beispiel Netflix gar nicht da. Das Geschäftsmodell ist wackeliger, als man denkt. Markus Schuler.
Genau genommen hat Netflix zwei große Probleme an der Backe. Problem Nummer eins, die Finanzen. Das Silicon Valley-Unternehmen lebt über seine Verhältnisse. Es hat Schulden in Höhe von 8 Milliarden Dollar angehäuft. Und es ist Produktionsverpflichtungen für die kommenden Jahre in Höhe von mehr als 18 Milliarden Dollar eingegangen. Damit stellt es pro Jahr Dutzende neue Serien und Spielfilme her. Exklusiv. Netflix lizenziert seine Produktion nicht an andere, an Fernsehsender. Es unterbricht seine Filme auch nicht für Werbung. Medienexperte Steven Chaichik von der Washington Post erklärt im Interview mit dem TV-Sender CNN, worauf das Geschäftsmodell von Netflix gebaut ist. Abonnenten, Abonnenten, Abonnenten. Wenn die aber wegbrechen, dann gibt es derzeit niemanden, von dem sie zurückgewonnen werden könnten. Bei der Konkurrenz gibt es die Abhängigkeit von nur einer Erlösquelle nicht. Disney produziert Kinofilme, es besitzt Ferienparks und unterhält lineare TV-Sender wie ABC oder ESPN. Streaming-Neukonkurrent Apple stellt Smartphones und Computer her. Und Amazon betreibt ein Online-Kaufhaus und das weltweit größte Cloud-Angebot. Medienexperte Zeitschick. Wenn die Konsumenten in Massen ihre Streaming-Abos kündigen, es zu einer Wirtschaftskrise zum Beispiel kommt, wo alle sparen müssen, dann können das Disney, Comcast oder Warner Media wegstecken, weil sie weitere Standbeine im Markt haben. Netflix hat die nicht. Und die Wirtschaftsgeschichte der USA lehrt uns, dass es Firmen schwer haben, die nur über ein Geschäftsmodell verfügen. Solche Firmen werden aufgekauft. Ein Problem von Netflix ist also seine Abhängigkeit von einer einzigen Einnahmequelle. Erst vor wenigen Tagen hat es seine Abo-Preise angehoben, in Deutschland und den USA. Disney wird im Herbst mit Disney Plus mit Kampfpreisen in den US-Markt gehen. Es kostet nur die Hälfte von Netflix. Kann das ein Netflix aushalten? Und das bringt uns zu Problem Nummer zwei, die Inhalte. Netflix produziert wie kein anderes Unternehmen Inhalte am Fließband, in hoher Qualität, weltweit. Es kommt nach den jüngsten Quartalsergebnissen auf 149 Millionen Zahlen der Abonnenten. Doch ein Teil seiner Inhalte, vermutlich mehr als die Hälfte, stammt von anderen Anbietern, ist also lizenziert, zeitlich begrenzt. Diese Inhalte kommen zum Beispiel von Disney oder Warner Media, zu dem auch der erfolgreiche Pay-TV-Sender HBO gehört. Schon jetzt ist klar, Warner Media will weiter Lizenzverträge mit anderen abschließen, auch mit Netflix. Disney fährt aber eine andere Strategie. Es zieht immer mehr Inhalte von Netflix ab, um sie exklusiv auf seiner eigenen Plattform zu haben.
Die Zukunft von Netflix ist also gar nicht so rosig, wie man auf den ersten Blick denkt. Aber Netflix ist eben wichtig für das ganze Seriengeschäft. Sie investieren viel in dieses Genre. Gucken wir uns den Markt noch einmal genauer an. Johannes Hensen ist Leiter des Filmfestivals Cologne und in der letzten Woche hat er dort den Kölner Serien-Summit organisiert. Auch den gibt es inzwischen. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Was passiert denn bei einem Serien-Summit?
Naja, ein Serien-Summit, der jetzt hier in Köln stattgefunden hat, vergangene Woche, da treffen sich Vertreter der Branche aus den verschiedensten Bereichen der Produktion, der Sender, der Streaming-Anbieter unter anderem, um über die Zukunft zu sprechen. Wo geht das Ganze hin? Es hat sich da ein großer Markt entwickelt, auf dem viel Druck lastet und umso spannender wird es, wo es da hingeht und da tauscht man sich natürlich untereinander aus.
Verraten Sie es uns, gesprochen. Wohin geht der Markt?
Naja, schwer zu sagen. Also ich meine, wie wir gerade auch in dem Beitrag gehört haben, die neuen Streaming-Anbieter pumpen wahnsinnig viel Geld in den Markt. Das heißt, es wird viel produziert. Die Produzenten freuen sich gerade sehr. Es wird auch häufig von einem New Golden Age of Television gesprochen. Das heißt, die große Welle, nachdem damals das Privatfernsehen in den 80er Jahren auf den Markt gegangen ist, damals waren das goldene Zeiten und jetzt spricht man wieder eben von diesen goldenen Zeiten. Ob sich das erfüllen wird, die Frage stellt sich gerade. Oder ob es eine Blase ist, die platzt, keiner weiß das so genau. Aber im Moment leben alle ganz gut davon, weil sich eben diese großen Anbieter behaupten wollen.
Das heißt, es könnte auch ein Modehype sein?
Ich gehe eigentlich nicht davon aus. Es könnte natürlich sein, weil gerade die junge Generation, die jetzt ranwächst, nochmal mit ganz anderen Inhalten zu tun hat. Die wachsen mit YouTube oder ganz kurzen Inhalten über Facebook, Instagram und so weiter auf. Vielleicht ist dann wieder die teuer produzierte Serie in ein paar Jahren nicht mehr gefragt, sondern eher die kleinen amateurmäßigen Inhalte. Aber erstmal gehe ich davon aus, dass sich das Ganze noch weiter aufbauschen wird.
Haben wir ja gerade schon von gehört, gerade bei diesem Projekt Funk von ARD und ZDF, wo es gerade in so Mini-Formate geht, habe ich mich gefragt, kann man denn in 10 Minuten eine Geschichte erzählen?
Absolut. Also ich meine, es gibt ja auch im klassischen narrativen Bereich im Kurzfilm in 2 Minuten erzählte Geschichten. Insofern, darum mache ich mir keine Sorgen. Es ist vor allem ja auch die Rezeption, die sich verändert. Man guckt zwischendrin in der Bahn, im Bus, an der Bushaltestelle oder in der Schule mal eben in der Pause eine Folge von seiner Lieblingsserie oder nur Teile davon. Und da passt sich natürlich der Markt auch an und da werden auch neue Erzählformen und neue Geschichten erfunden. Das zeigt Funk ja ganz gut.
Aber ist das für Sie erstrebenswert, immer kleinere Häppchen, immer schneller, immer oberflächlicher?
Für mich persönlich ist das nichts. Ich bin aufgewachsen mit dem klassischen Film, der 90 bis 120 Minuten dauern darf. Habe mich auch daran gewöhnt und ich kann das schwer nachvollziehen. Aber ich sehe tatsächlich häufig, auch wenn ich im Supermarkt an der Kasse stehe, neben mir jemanden, der sich mal eben eine Folge von einer Webserie anguckt, auf dem Handy mit Kopfhörern. Für mich wäre es nichts, aber scheinbar gibt es da eine große Zielgruppe für.
Und nochmal ein Blick in die Zukunft. Ich habe gehört, immer mehr Nischen werden bedient. Immer kleinere Zielgruppen, die ihre eigene Serie bekommen. Kann das funktionieren?
Ich denke schon, dass es funktionieren kann. Alle hoffen natürlich da auf den nächsten großen Hype, the next big thing. Das ist, glaube ich, das, worauf alle abzielen und versuchen da natürlich über die Nische aus einer kleinen Zielgruppe heraus dann auch den großen Mainstream zu erreichen. Es geht darum, sich zu behaupten im großen Markt und sich zu diversifizieren und immer kleinteiligere Nischen zu entdecken. Und da wird sich eben zeigen, ob sich das durchsetzt oder ob am Ende 2 große Player übrig bleiben, die nur den Mainstream bedienen. Aber die Nische gab es schon immer und die wird es auch weitergeben.
Ist das Ihre Sorge, dass es jetzt gerade so eine Wettkampfsituation sind und am Schluss haben wir nur noch 2 große globale Produzenten?
Absolut. Also ich meine, das wäre schon tragisch. Man sieht auch hier die Öffentlich-Rechtlichen, die natürlich auch ihren Bildungsauftrag erfüllen und da auch nochmal einen gewissen Informationsgehalt liefern. Die haben schwer zu kämpfen. Alle rufen nur noch ihre Inhalte ab. Keiner guckt über Netflix Nachrichten, sondern eher Unterhaltung. Und da denke ich schon manchmal, ist es vielleicht schade, dass über diese Medien, über den Medienkonsum eigentlich das, was wichtig ist, auch politische Bildung und so weiter, kaum mehr stattfindet.
Das heißt, Sie betrachten diese Entwicklung mit Begeisterung und mit Sorge?
Absolut. Erstmal freue ich mich natürlich, dass es wahnsinnig viel zu sehen gibt und viele verschiedene Inhalte, auf die man jederzeit überall zugreifen kann. Aber auf der anderen Seite mache ich mir schon Sorgen, gerade da es die großen US-Konzerne sind, die in Deutschland bald den Markt bestimmen und hier den Ton angeben. Da sollte man schon mal drüber nachdenken, auch im europäischen Raum, was man dem entgegensetzt und ob man sich da nicht auch zusammentut, um da wirklich auch einen Gegenpol zu bilden.
Johannes Hensen, Leiter des Filmfestivals Cologne, herzlichen Dank. H2 Kultur, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, egal ob vor dem Fernseher oder vielleicht doch mit einem guten Buch. Und wenn Sie mal erleben wollen, wie wir hier so eine Sendung vom Tag produzieren, von der Redaktionskonferenz am Vormittag, wie wir die Themen finden, das ist immer sehr spannend. Das Brainstorming, was machen wir morgen, manchmal auch ein bisschen albern, bis wir dann einen Titel gefunden haben. Sie können mal mitmachen, am 27. Juni ist der Tag, wo Sie live dabei sein können. Wenn Sie mitmachen wollen, bewerben Sie sich bei hr2kultur auf hr2.de. Mein Name ist Uwe Berndt, vielleicht lernen wir uns ja bald kennen. Tschüss.